Brad runs his own landscaping business.
Yeah, with my two brothers.
They take their business very seriously.
Sure do.
Fred traded up to commercial auto insurance from GEICO for serious customized coverage that grows as his business does, all for seriously low rates.
All right, so when's it going to happen? You know, the big GEICO surprise?
I'm sorry?
Some hair metal band. Are they going to jump out of those bushes?
No, this is a serious GEICO ad.
That pyro was pretty cool, though.
Get more with GEICO Commercial Insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. An meiner Seite, wie immer, der Capo der Nordwestzeitung. Moin, Lars.
Warum? Ich grüße dich.
Ja, passend zur Derbywoche. Ja. Ein ganz passender Begriff, würde ich behaupten. Letzte Woche die schöne Crossover-Folge, möchte ich es nennen, mit dem Deichkicker-Podcast zu Kickers Emden. Sehr interessant, auch wer noch nicht reingehört hat.
Jeder, der sich das noch nicht angehört hat,
auf jeden Fall
kann man auch noch mal kontrollieren, was so gesagt wurde und im Nachhinein vielleicht auch wahr geworden ist.
Das ist richtig, ja. Wir sind direkt kalt reingestartet. Es war Derbywoche, VfB Oldenburg gegen Kickers Emden. Es war ein heißes Spiel über weite Strecken, würde ich behaupten. Wir werden natürlich in aller Ausführlichkeit heute noch darüber reden. Und ich würde vorab einfach mal sagen, passend zur Weihnachtszeit, der VfB hat im Spielverlauf ein paar Geschenke verteilt, die Emden aber nicht angenommen hat, würde ich sagen.
Ah, warum? Du startest gleich wieder durch, ne? Ja, klar.
Johnny Peitzmeier in der Rolle des Krampus.
Ah, ich wollte gerade sagen, du wirst darauf hinaus wollen, dass Emden die ein oder andere große Chance gehabt hat. Und ja, Johnny hat einen hervorragenden Tag gehabt. Zwei Riesendinger gehalten, ja, von Kickers Angreifer Tilo Steffens in der ersten Halbzeit. Und hat damit den Punkt des VfB, auch wenn die Paraden schon in der ersten Halbzeit waren, letztlich festgehalten und gesichert.
Und dabei ging das für den VfB ja eigentlich ganz gut los, würde ich behaupten. Also in den ersten 10, 15 Minuten, würde ich sagen, war der VfB meiner Meinung nach jetzt nicht vielleicht die bessere Mannschaft, aber schon die aktivere, würde ich behaupten, was dann aber im restlichen Spielverlauf eher nicht so war.
Ja, fangen wir mal ganz am Anfang an, weil du gerade gesagt hast, heißes Derby. Es war tatsächlich tolle Atmosphäre auf den Rängen. Heiß wurde es aus beiden Blöcken schon vorm
Anpfiff. Ist doch kein Verbrechen.
Ja,
ich könnte jetzt noch so weitermachen, ich kenne den Text auswendig.
Haben sich sowohl die Emder-Fans als auch die VfB-Fans auf jeden Fall gedacht, waren also tolle Bilder zum Anschauen, sagen wir es mal so.
Gibt es eigentlich in der Regionalliga auch Strafen dafür?
Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv.
Den Scheck möchte ich mal sehen, der da eingeflattert kommt.
Nee, auch die VfB-Fans mit einer geilen Choreo. Unsere Kurve macht bling bling und alles ist vergessen, stand da.
Eine Anspielung auf Seed. Ja. Genau, die Älteren werden es vielleicht noch kennen.
Auf den großen Bannern. Also super Atmosphäre, 3600 Zuschauer in einem wirklich sehr kleinen, engen Stadion. Hat richtig Spaß gemacht, davon ungefähr 800 aus Oldenburg. Man ist richtig schön eng dran, alles das, was wir hier aus dem Marschwegstadion nicht kennen. Atmosphärisch auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und ja, ein bisschen angestachelt davon ging es, glaube ich, gerade in den ersten 20 Minuten von beiden Mannschaften sehr offensiv los und war richtig temporeich und unterhaltsam.
Wie sehen wir auf jeden Fall unten bei beiden Mannschaften?
Ja, genau. Also, wenn wir direkt anfangen wollen, 6. Minute läuft Rilon Demay alleine aufs Emder Tor zu.
Da möchte ich aber noch kurz einwerfen, ich glaube es war Meschel, nach klasse Vorarbeit von Meschel, der, glaube ich, zwei oder drei Gegenspieler auf sich zieht, quasi quer zur Mittellinie in der gegnerischen Hälfte läuft. Ich glaube auch nicht weit, irgendwie 5 oder 10 Meter in der Hälfte von Emden und dann einen schönen Chipball in den Lauf von Demay spielt. Ich glaube, es wurde versucht, auf Abseits zu spielen und er läuft vermeintlich alleine auf den Torwart zu. Da ist dann noch ein Emder, der hinterherkommt und ihn, glaube ich, auch noch entscheidend mit seinem Atem stört, sag ich mal. Ja, also er hat ihn auf jeden Fall gespürt.
Ich wollte gerade sagen, mit dem Atem, da gebe ich dir recht.
Er hat ihn auf jeden Fall, denke ich, gespürt, was auch eine Rolle gespielt haben dürfte, aber ja, du hast völlig recht.
Ansonsten hat er schon grundsätzlich
ein
Stück zu lang gewartet. Also er hat natürlich gemerkt, er hat Platz und er hat ja auch ist ja letztlich frei zum Abschluss gekommen, aber er hat schon gemerkt, dass er Platz hat und er hatte, glaube ich, diese berühmte 1-2 Sekunden zu lange zum Nachdenken. Also manchmal hilft es einem Stürmer, wenn er schnell abdrücken kann. Da war viel Zeit, viel überlegt und letztlich ein völlig harmloser, flacher Abschuss in Richtung Tormitte, den dann Emdens Torwart Djokovic, ja, also ehrlicherweise relativ locker noch halten konnte.
Ja, also war auf jeden Fall jetzt keine herausragende Tat vom Torwart, sondern eher ein schwacher Abschluss.
Ja, 6. Minute und dann direkt dagegen angefasst. Ja. 7. Minute, ja. Da merkte man schon, oh, hier ist richtig Tempo und Feuer drin. Emden über die rechte Seite. Ich glaube, Martin Schmidt, Ex-VfBer, hat rechts da den Ball gewonnen, liegt perfekt quer auf Tilo Steffens. Und das für mich, ich habe es mir nochmal im Video angeguckt, ich glaube, für mich ist es die Parade der Hinrunde bis jetzt.
Die war auf jeden Fall sehr stark. Ich glaube, 5 oder 6 Meter sind es, die Steffens irgendwie im Fallen den Ball noch aufs Tor bringt.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie was Peitzmeier für eine Spannweite hat von seinen Armen.
Ja,
aber den rechten, den macht er, ich glaube, so lange hat er den wahrscheinlich noch nie gemacht.
Es ist natürlich intuitiv und ein Reflex, weil mehr Zeit hast du nicht aus der kurzen Entfernung, aber es passt perfekt. Er wehrt den Ball mit dem ausgestreckten rechten Arm noch ab.
Und nicht irgendwie zur Seite oder so. Er schaufelt den ja quasi noch zu sich dabei. Also das war schon stark.
Also überragende Rettungstat. Hält den VfB dann im Spiel und dann wieder nur 5 Minuten später, 12. Minute 1-0. Mal wieder eine Ecke. Ist häufiger vorgekommen.
Und mal wieder Willem Hofrogge. Ja. Der scheint heiß zu sein. Jetzt, ich glaube, schon sein 2. Tor in den letzten...
Seitdem er bei dir im Podcast war, läuft es darum.
Ja, dann habe ich meinen Stürmeratem auf ihn übertragen wahrscheinlich.
Hast du einen ähnlich guten Kopfball?
Wie bitte?
Hast du einen ähnlich guten Kopfball?
Ich habe mit meiner Glatze schon den einen oder anderen eingenickt, ja, aber trotz meiner Körpergröße würde ich nicht von mir behaupten, dass ich ein Kopfballungeheuer bin.
Ich glaube nicht, dass du so ein gutes Timing und so gut in der Luft stehst, wie Willem das am Freitagabend gemacht
hat. Deswegen spiele ich nicht in der Regionalliga,
Lars. Da passte tatsächlich alles. Schöne Ecke von Taritas auf den ersten Pfosten gezogen. Also natürlich ist Willem da auch irgendwo zu frei. Er kriegt auch keinen Körperkontakt, aber vom Ablauf her wunderschönes Tor. Kopfball in die lange Ecke.
Sehr schön fand ich im Anschluss auch die anerkennenden Gesänge von den Emder-Fans in Richtung Hofrogge, die unter anderem etwas mit seiner Mutter zu tun hatten. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber...
Man muss dazu sagen, das Tor fällt quasi direkt vor dem Ultra-Block der Emder, beziehungsweise Taritas steht da in der Ecke, wo der Emder-Block ist.
Ich glaube, da wurde auch noch ein bisschen gejubelt, ne?
Ja, ja, klar, die VfB-Spieler haben dann schon auch vor den Fans gejubelt, das heißt, die haben es so ein bisschen auch herausgefordert.
Aber so gehört dazu für mich, für so ein Spiel, für so ein Derby,
ja,
dass da auch was von denen reinkommt, ist völlig normal. Und dass man auch als Spieler da ein bisschen, das so ein bisschen herauskitzelt, das ist auf jeden Fall, jeder, der Fußball gespielt hat oder Fußball spielt, der wird mich oder wird uns da verstehen, dass, ja, sowas gehört dazu.
Ich glaube, jeder Spieler lässt sich da lieber mal was anhören, als dass er bei Eintracht Norderstedt vor 33 Zuschauern spielt. So. Das ist schon schöner.
Ob jetzt der Schuss gegen Eintracht Norderstedt sein muss, Lars, das sei mal dahingestellt, aber.
Oder Teutonia Ordensen.
Okay, alles klar. Jetzt haben wir die beiden Vereine auch erwähnt.
Schöne Grüße.
Die werden auf jeden Fall nicht mehr, glaube ich, Fans von unserem Podcast.
Meint ja nichts.
Ja, und dann wieder nur 3 Minuten später.
Ich habe noch einen. Spielen ja eh beide nächstes Jahr in der Oberliga.
Ey, gut aufgelegt heute. Mit dem richtigen Bein aufgestanden. Klasse. Ja. Gefällt mir.
Und nur 3 Minuten später zur spektakulären Anfangsphase stand schon 1-1.
Ja, aber muss gar nicht passieren. Der VfB hat eigentlich den Ball und ich finde auch, wenn man sich das wie man so schön sagt, Real Life nochmal anschaut, Oldenburg gewinnt den Ball und es sieht eigentlich nach einem Konter für Oldenburg aus. Ich weiß nicht, wer es dann am Ende ist auf der linken Oldenburger Seite, verliert den Ball aber wieder und dann ein ganz einfacher, wobei einfach, war schon gut rausgespielt am Ende. Für mich auch die einzig wirklich gut herausgespielte Chance des gesamten Spiels, die anderen Chancen von Emden, also bei aller Liebe, wir haben da ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, das sind ja einfach nur hohe Bälle, gestochere und irgendwie drauf hoffen, dass da irgendwie zum Abschluss kommt, also das war ja irgendwie ein bisschen alibimäßig, aber das war wirklich gut herausgespielt.
Also alibimäßig ist die falsche Formulierung, das ist eine andere Art von Fußball, ja, aber das muss man schon auch erstmal.
Ja, naja, können wir wieder davon reden, muss ich wahrscheinlich auch wieder gleich bezahlen, Glück erzwingen und sowas, alles der ganze Bullshit, aber.
Kannst du direkt mal, darum, werf mal einen ein. Ah, das ist, das gefällt mir. Hört ihr das? Ah, schön. Ja. Nein, kommen wir zur Szene zurück.
Ja, ich also
dir recht, den Ball hat Taritas tatsächlich auf der linken Offensivseite verloren. Okay. Ja, unnötiger Ballverlust, haben tatsächlich auch zwei, drei VfBer nachher bei mir in den Reaktionen gesagt, dass wir den Ball, oh, das ist natürlich kein Vorwurf, aber den Ball an der Stelle nicht so einfach verlieren dürfen. Dennoch ist es
noch zu verteidigen auf jeden Fall.
In der gegnerischen Hälfte auf der linken Seite und es waren genug VfBer noch hinterm Ball. Ja. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr gelungene Kombination von Kickers Emden dann über rechts.
Mit Überlaufen und Stecken, genau, Steckpass
dann,
spielen und
auch
so.
Dann
ja.
Über Martin Schmidt, der auf der rechten Seite Pascal Steinwender freispielt, der mit seinem großen Tempo einfach dann erstmal weg ist.
Das war VfB Oldenburg 1 gegen VfB Oldenburg 2 heute, ne?
Genau, ja. Darauf wollte ich hinaus. Da komme ich auch gleich dann nochmal bei Steinwender zu. Und dann auf spitzen Winkel. Der Winkel war spitz, aber er trifft ihn eigentlich perfekt satt an den Innenpfosten, lange Ecke zum 1-1 ins Spiel, ins Netz. Ja, Steinwender, VfB-Schreck, kann man glaube ich sagen.
Ja, ich glaube im Landespokal hat er getroffen.
In der Liga, im Hinspiel getroffen, im Landespokal getroffen und jetzt im Rückspiel getroffen. Die Kollegen aus Emden sagten mir noch sein erstes Heimtor. Hm. In dieser Saison hat er sich auch extra für den VfB aufbewahrt. Also, ja.
Wer das jetzt nicht gesehen hat, aber vielleicht 2010 die WM in Südafrika gesehen hat und das Tor von dem Rechtsverteidiger von Brasilien, Maicon, gesehen hat, der wird ungefähr wissen, was das für ein Tor von Steinwender war.
Okay, Boomer.
Ich und Boomer, ja, alles klar. Nur weil ich keine Haare mehr habe, ich bin immer noch jünger als du, Lars. Aber gut. Ja, 1-1.
Ich allerdings traurigerweise tatsächlich an dieses Tor, ja.
Ich hoffe, als Fußballfan solltest du dich daran erinnern. Und als Fußball-Sportredakteur mit jetzt
das heißt nicht,
fast
dass man
40
sich an
Jahren.
Jedes Tor erinnern muss. Aber ja, auf jeden Fall stark gemacht von Kalli, ne? Also, ja. Auch Ex-Spieler von Dario Fossi, sowohl beim VfL, wobei beim VfB weiß ich gar nicht, haben sie sich beim VfB auch begegnet, bin ich mir gerade unsicher. Oder sind sie sich da aus dem Weg gegangen? Will ich nicht drauf schwören, keine falschen Nachrichten, auf jeden Fall beim VfL haben sie zusammengearbeitet. Ja, trifft und trifft und trifft gegen den VfB. Insgesamt erst 4 Saisontore gemacht, 2 davon in der Liga gegen Oldenburg und 1 im Pokal.
Gute Quote.
Das ist mal eine Quote, ne?
Gute Quote. Und dann direkt 5 Minuten später das nächste Riesending.
Ja.
Wieder.
Das war der Fußball, den du gerade angesprochen hast. Lang und hoch bringt Sicherheit. Nee, lang und weit bringt Sicherheit.
Ja.
Ich glaube, wieder Martin Schmidt verlängert den Ball mit dem Kopf und Tito Steffens steht 11-12 Meter frei vorm Tor. Und in dem Fall würde ich ihm jetzt den gleichen Vorwurf ungefähr machen, den ich Drilon Demeyer am Anfang gemacht habe. Mhm. Der Abschluss ist wirklich für den Platz, den er hatte, dann zu zentral. Auch den hält Johnny Peitzmeier stark. Allerdings fand ich seine erste Parade stärker, weil hier war, glaube ich, auch ja einfach das Stellungsspiel, dass er angeschossen wird, entscheidender.
Ja, also bei dem ersten Ding wurde er nicht angeschossen. Nee. Da hat er klasse reagiert.
Ja.
Aber ich finde, das war fast, ja gut, in der zweiten Halbzeit gab es noch eine gute Gelegenheit für Emden, aber jetzt die Chance aus der 20. Minute, das war so eigentlich schon fast das letzte Highlight des Spiels. Also
ja, das letzte
Highlight. Ich will jetzt nicht sagen, das letzte Highlight, aber so, ich sag mal, das Spiel, also diese 90 plus, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Minuten, die haben eigentlich, das meiste davon hat in den ersten 20, 25 Minuten stattgefunden.
Ja, das ist richtig. Letzte Highlight wäre mir jetzt übertrieben, aber es ist genau so gewesen. Wir haben uns tatsächlich so in den ersten 20 Minuten die Augen draußen gerieben und haben gedacht, Alter, wenn die das Tempo hier beide durchhalten wollen und weiter so zu Chancen geben, dann sehen wir heute hier ein 3-3, 4-3, 5-3, keine Ahnung. Aber es wurde dann deutlich, deutlich zurückhaltender. Ich glaube tatsächlich erstmal, dass der VfB sich nach der zweiten Riesenchance in der 20. gesagt hat, okay, war ganz nett bis jetzt, steht 1-1, aber wir sollten jetzt schon
ein bisschen
wieder zurückklappen und erstmal gucken, dass wir ein bisschen stabiler stehen. Emden hatte dann bis zur Halbzeit mehr vom Spiel, ohne dann große Chancen zu haben. Und in der zweiten Halbzeit fand ich es insgesamt, ja, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen geteilt. Ich fand es eigentlich relativ ausgeglichen, obwohl Emden mit langen Bällen 2-3 Mal noch recht gefährlich wurde. Tatsächlich hat mir zum Beispiel Patrick Möschel nachher im Gespräch gesagt, dass er das so empfunden hat, dass Emden total Druck aufgebaut hat in der zweiten Halbzeit und der VfB eben nicht mehr nach vorne gekommen ist. Stimmt auch, nach vorne ist der VfB fast gar nicht mehr gekommen. Aber ich habe jetzt auch nicht so den Megadruck von Emden, zumindest von draußen.
Ja, aber ich glaube, wenn du als Spieler auf dem Feld stehst und da wirklich das ein hohes Ding nach dem anderen da reingeflattert kommt, egal ob es jetzt von der Seite ist oder von hinten von einem Verteidiger geschlagen, ich glaube, dann ist das Gefühl von Druck auch nochmal ein anderes. Ja. Also wir denken vielleicht bei einem hohen Ball, der dann da reingespielt wird, ja, ist halt nur ein langer Ball, aber als Spieler, du bist ja hochkonzentriert, du bist so unter Adrenalin, für Meschel war das wahrscheinlich eine krasse Drucksituation, deswegen hat er das, vermute ich mal, auch so gesagt. Aber ja, viel passiert ist am Ende nicht mehr.
Genau,
bis auf die eine große
seitlichen Schuss von Martin Schmidt aus spitzem Winkel, der allerdings recht deutlich vorbeigegangen ist. Und dann die größte Situation war auch wieder hoch, weit und Chaos. Und der Ball gelangt dann zu Tilo Steffens und aus spitzem Winkel blockt ihn nochmal Nico May, war es, glaube ich.
Ja.
Der hätte durchaus in Richtung lange Ecke einschlagen können, glaube ich. Sieht man schlecht.
Also ich hätte jetzt ein Sprichwort im Kopf gehabt, aber so viel Geld habe ich heute nicht dabei.
Warum? Tob dich aus. Nein, so dass man halt insgesamt schon sagen muss, ich finde das 1-1 nicht unverdient, aber also Emden war schon näher dran am Sieg, muss man sagen.
Ich könnte jetzt wieder damit kommen, heutzutage stehen ja immer nach den Spielen in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga immer unten so schön in der Halbzeit oder nach dem Spiel über dem Ergebnis dieser XG-Wert, also Expected Goals.
Du mit deinen Expected Goals, da kommst du jetzt jede Woche mit, ne?
Ja, du, weil es stimmt. Also ich vermute mal, bei Emden hätte da vielleicht ein Wert von 1,8 gestanden, bei Oldenburg einer von, keine Ahnung, 0,9. Also
1-3.
Ja gut, das Ding von dem mal her, genau.
Dann gab es noch kurz vor Schluss einen Freistoß.
Also ich würde es vielleicht auch, ich meine, Steinwender hat es nach der Partie, glaube ich, auch gesagt, dass er auch das Gefühl hatte, dass Emden doch ein Stück gefährlicher war und sich vielleicht über den Punkt mehr ärgert.
Ja.
Und die Oldenburger freuen sich vielleicht am Ende mehr oder Meschel hat, glaube ich, gesagt, man kann zufrieden sein mit dem Punkt. Aber unterm Strich, ja, ist das ein Spiel, was durchaus dann auch so in Ordnung ist, wenn das unentschieden ausgeht, denke ich. Auch wenn es dem VfB jetzt nicht mördermäßig weiterhilft. Und natürlich ist jeder Punkt wichtig, aber
in der Gesamtlage betrachtet kann der VfB auf jeden Fall mit dem Unentschieden zufrieden sein. Das ist jetzt das 6. ungeschlagene Spiel in Serie. Es war immerhin der Tabellenvierte. Es ist Freitagabends in Emden. Du darfst gleich aber sagen. Ich sehe dein schelmisches Grinsen schon.
Kurze Werbepause.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Miles here is an electrician running wiring for this new home build.
Good morning.
Miles doesn't have time for funny business.
I guess.
Miles traded up to Serious Commercial Auto Insurance from GEICO for customized coverage that grows with his business, all for seriously low rates.
So where's the GEICO surprise cameo?
Come again?
You know, like some big famous football player or something. He's going to bust through that wall, isn't he?
No, this ad is serious business.
Guys, get over here. You got to see this.
No, there's nothing funny over here. Sorry. Get more with GEICO Commercial Insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Es ist der Tabellenvierte, auch wenn es ein Aufsteiger ist. Es ist eine Mannschaft, mit der auch in den nächsten Jahren absolut in der Tabellenspitze der Regionalliga Nord.
Du bist aber auch heute. Die einen steigen ab, die anderen spielen auf Jahre mit oben in der Regionalliga. Was hast du denn heute zum Frühstück gehabt?
Ich würde nicht mal sagen, dass Emden auf Jahre oben mitspielt in der Regionalliga.
Hast du gerade gesagt?
Ja, lass mich doch ausreden. Ich würde eher sagen, dass Emden ein heißer Kandidat ist, innerhalb der nächsten paar Jahre auch in die dritte Liga aufzusteigen.
Alter Schwede, hast du irgendwie heute eine Glaskugel dabei gehabt?
Keine Glaskugel, das hat ja nichts damit zu tun. Aber in Emden herrschen aktuell gute finanzielle Mittel. Wir haben mit Henning Rieselmann einen super Partner. Die haben da was aufgebaut. Die haben eine Mannschaft, die intakt ist. Die haben eine Mannschaft, die Qualität hat. Und die werden ganz sicher im Sommer wieder was tun. Das ist eine der Mannschaften, die absolut im Kommen ist. Die haben einen super Zuschauerschnitt. Da baut sich was auf. Wir haben am Freitagabend dort erlebt, wie schwierig das definitiv ist, dort zu bestehen. Also ich rechne auf jeden Fall mit denen in der nächsten Saison. Zumindest.
Es ist ja auch in Ordnung, wenn du das sagst, aber auf Jahre.
Segment. Ja, auf Jahre schon. Wenn Rieselmann bleibt, wenn die das da weiterhin aufbauen und Kickers Emden nicht aufsteigt, rechne ich trotzdem damit, dass sie in den nächsten Jahren immer in der Spitzengruppe mitspielen werden.
Ja, also ich meine, das ist deiner Argumentationsstruktur folgend, jetzt werden wir hier sehr wissenschaftlich, gehe ich da ja auch, also ist das ja zu vertreten, aber ich finde einfach auf dem Niveau, da, also ich sehe es ja am VfB. Da kann das, also in der einen, also da kann das einmal so sein und im nächsten Jahr ist es wieder so. Also deswegen würde ich mich da, ich verstehe, was du meinst und ich kann dem auch folgen, aber mich da dann schon irgendwie drauf festlegen zu wollen. Aber gut, gehe ich mit.
Wir werden es sehen.
Wollen wir doch mal hören, was die Verantwortlichen zu dem Spiel sagen. Ich meine, wir haben jetzt keine Trainerlizenz, aber ich würde behaupten, dass sich so unsere Einschätzung vom Spiel durchaus mit dem von Dario Fossi deckt. Hören wir mal rein.
Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben eine riesen Torchance zum 1-0. Man muss aber sagen, dass im direkten Gegenzug Emden auch zum 1-0 kommen kann. Wir gehen aber dann schon in meinen Augen verdient in Führung, kriegen aber leider dann das Gegentor zu früh. Und dann müssen wir als Oldenburger schon eingestehen, dass wir dann bis zur Pause das ein oder andere Mal schon auch Glück hatten, dass Emden nicht mit 2-1 in Führung geht, und haben uns dann so ein bisschen in der Pause sortieren müssen. Und ja, in der zweiten Halbzeit war es schon so, der Boden wurde immer tiefer, immer glitschiger. Beide Mannschaften haben, glaube ich, das Gefühl gehabt, etwas verlieren zu können. Das hat man bei beiden Mannschaften dann gespürt, gesehen, dass viel dann mit langen Bällen operiert wurde und ja, so richtige große Torchancen kamen dann nicht mehr auf. Wir hatten dann vielleicht noch einen Lucky Punch mit dem Freistoß, den der Torwart dann abklatscht. Aber insgesamt, finde ich, verdienen wir uns hier den Punkt und nehmen den auch auf jeden Fall gerne mit.
Ja, ich würde sagen, das, wie eben schon erwähnt, würde ich sagen, deckt sich mit unserer Einschätzung. Und nein, die sind danach, nach dem Spiel, nicht für die Pressekonferenz auf den Weihnachtsmarkt gegangen und haben zusammen Glühwein getrunken. Ja. Das Ganze, hast du mir erzählt, war im VIP-Zelt, wo, glaube ich, ja, noch gegessen wurde.
Ja, es war zum Piepen.
Das ist schön. Ja, also, Regionalliga-Atmosphäre, das wahrscheinlich.
Man musste erstmal durch das komplette VIP-Zelt durch alle möglichen essenden und trinkenden Menschen. Und dann hatten sie hinten in der Ecke den Tisch für die Pressekonferenz aufgebaut. Und also wir hören jetzt Dario's Stimme. Das dauerte bestimmt erstmal 2-3 Minuten über Mikro, dass sie die Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass jetzt eine Pressekonferenz startet.
Ich glaube, der ein oder andere lauter Ruf kam auch noch irgendwo.
Irgendjemand sagte, Dario soll sein Mikro näher dran halten. Dann sagte Dario, dann habe ich es bald aufgegessen. Also es war schon unterhaltsam. Schöne Atmosphäre für die Pressekonferenz, vielleicht nicht unbedingt der beste Raum, aber gut.
Naja, die nächste PK, die ist wieder im guten alten Marschwegstadion. Da ist alles unter höchst professionellen Bedingungen.
Aber inhaltlich nochmal, Dario hat halt ja das gerade auch in der zweiten Halbzeit angesprochen. So habe ich es ja halt auch empfunden, dass nicht mehr so der Druck von einer Mannschaft auf die andere kam.
Und er hat den Freistoß nochmal erwähnt am Ende, den haben wir eben, glaube ich, wir beide ganz vergessen.
85. Minute war das, ja. Julian Boccaccio, eigentlich relativ weit weg, ich glaube 25 Meter oder so, da war der Torwart, Djokovic lässt ihn so seitlich ein bisschen abklatschen und Aurel Lubongo kommt nochmal zum Nachschuss, allerdings aus sehr spitzem Winkel. Ja, das war tatsächlich in der zweiten Halbzeit die mit Abstand beste VfB-Chance.
Was war denn für dich so?
Auch schon einiges aussagt. Nach vorne muss man halt sagen, das ist schwierig da, aber nach vorne ging ja die ersten 20 Minuten was. Gerade so die Pässe in die Tiefe, dann wieder klatschen lassen und mal nach außen spielen. Das hat die ersten 20 Minuten ganz gut funktioniert beim VfB, aber danach gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob's Leon Deichmann war, der mir gesagt hat, wir haben uns dann zu sehr auf das Spiel der Emder eingelassen, also quasi mitgespielt, diese langen Bälle, was natürlich ihr Plan ist. Ist schwierig, das ist, wie ich ja gerade gesagt habe, ein starker Gegner. Aber der VfB hat es dann einfach nicht mehr geschafft, so sein eigenes Offensivspiel durchzubringen und das kam natürlich Emden entgegen.
Was waren denn so für dich die, sag ich mal, Schlüsselsachen, die du so aus dem Spiel jetzt, sag ich mal, mitnimmst?
Man of the Match, Johnny Peitzmeier. Das ist übrigens nicht nur aufs Spiel bezogen. Ich finde, nach einem schwierigen Saisonstart, bei dem er ja erst im Tor stand noch unter Fuad Kilic, dann war er eine Zeit lang verletzt, dann war er eine Zeit lang auch am Anfang draußen. Ist jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Spielen, wieder im Tor. Ich kann mich an keinen Fehler zu einem Tor zumindest erinnern. Und der VfB hat, wenn ich mich nicht irre, ich muss kurz nachdenken, in den letzten 8 Spielen, glaube ich, nur gegen Phoenix Lübeck mehr als ein Gegentor gekriegt. Das wird wahrscheinlich noch gelöscht. wenn dann der Regelverstoß der Lübecker durch ist. Kurze Klammer auf, übrigens noch dürfen die Lübecker bis Donnerstag, 4. Dezember, sich zu dieser Beschwerde äußern. Danach wird erst der Nord-FV darüber entscheiden. Also irgendwann im Laufe des Dezembers wird es eine Entscheidung geben. Aber nach allen Regeln der Kunst sollten die Punkte an den VfB gehen.
Und nochmal, vielleicht jetzt, weil es schon wieder ein bisschen her ist, es stand wohl ein nicht gemeldeter Spieler bei Phoenix Lübeck auf dem, der stand nicht auf dem Spielbogen, genau. Hat aber am Ende gespielt, sowas. Und das hat der VfB eben mitbekommen und dann gemeldet. Und nach Regelwerk wären das dann 3 Punkte am grünen Tisch für den VfB. Dementsprechend hätte man dann 23 Punkte statt der jetzigen 21, womit man dann Stand jetzt, also 2. Dezember 2024, 12. wäre und auch auf einem wirklich sicheren Tabellenplatz erstmal wäre.
Sicher ist
ja, was jetzt sicher, aber so
alles wesentlich schöner aussehen über Weihnachten.
Ja, da darf man sich aber nicht von täuschen lassen. Jetzt bin ich nämlich nochmal dran. Der kleine Miesepeter. Ich suche heute
Darf ich dir den Miesepeter noch 3 Minuten?
3 Minuten, bin ich aber gespannt, was du jetzt für
eigentlich habe ich nur einen Punkt genannt, was für mich die Schlüssel des Spiels waren, nämlich Johnny Peitzmeier. Zum Zweiten sieht man einfach, und da sieht man quasi von Anfang an, dass beim VfB inzwischen eine andere Mannschaft auf dem Platz steht. Wo du in den ersten Saisonwochen gedacht hast, oh, sobald das erste schief geht, gehen da irgendwie die Köpfe nach unten. Der ein oder andere ist dann mit den Gedanken schon in der Abwärtsspirale. Das hast du einfach heute nicht mehr. Ne? Da steht inzwischen jetzt auch ein sich zwar immer mal auf 2, 3 Positionen veränderndes Gerüst auf dem Platz, aber es stehen ganz viele, die jetzt Woche für Woche gespielt haben. Und das siehst du einfach. Und da ist wieder mehr Selbstvertrauen durch den Lauf der letzten Wochen. Da ist mehr Sicherheit, mehr Automatismen, auch die Abstände, Abwehr, Mittelfeld. Das ist alles, fühlt sich alles ein bisschen eingespielter an. Und wenn man jetzt sieht, seit 6 Spielen ungeschlagen, die Gegner, da war TSV Havelse dabei, da war VfB Lübeck dabei, da war jetzt Kickers Emden dabei, Phoenix Lübeck. Das waren jetzt, glaube ich, die 4 Unentschieden, die ich aufgezählt habe und dann die 2 Siege gegen Norderstedt und Ortensen. Das ist schon alles sehr solide zurzeit und ändert natürlich nichts darauf. Und jetzt kommst du mit deinem Aber. Dass es natürlich in der Tabelle noch ein wenig Schiefen gibt, weil Mannschaften weniger Spiele ausgetragen haben.
Ja, und es ist halt einfach verdammt eng. Also es ist, wenn du schaust, da ist, glaube ich, vom Platz 12, 11 bis Platz, also bis zum letzten Platz, das ist eine Differenz von, glaube ich, 4 oder 5 Punkten nur. Also es kann so schnell gehen, kannst du mal mit einem Sieg und den vernünftigen oder gut für dich Ergebnissen von anderen Spielen, kannst du da mal eben in die 6 Tabellenplätze wahrscheinlich springen. Das ist verdammt, verdammt eng. Und deswegen, es ist gut für, sag ich mal, für so dieses Interne, dass du wieder Selbstvertrauen holst durch diese, du nennst es Serie, durch diesen, oder Lauf hast du es genannt, von jetzt 6 ungeschlagenen Spielen in Folge. Ist gut, weil man dadurch Selbstvertrauen schafft, aber jetzt eben dieses Aber von mir ist einfach, einerseits sagt man natürlich, jeder Punkt ist wertvoll, gerade im Abstiegskampf. Andererseits sind für mich diese Unentschieden absolute Punktekiller. Vor allem, weil Unentschieden jetzt auch gegen die, du hast es angesprochen, in Anführungsstrichen guten Mannschaften von oben echt mehr drin war. Und das vor allem dann auch die Punkte sind, die vielleicht andere Mannschaften von unten nicht holen, weil die eben eigentlich diese Qualität auf dem Papier nicht haben, die der VfB hat. Was für mich eigentlich so der Faustpfand da unten in diesem Abstiegskampf ist, dass der VfB auf dem Papier qualitativ eigentlich deutlich besser ist als die Mannschaften, die da noch unten mitspielen. Jetzt fällt mir das Sprichwort nicht ein, jetzt nicht respektlos gegenüber den anderen Mannschaften zu sein, aber ja, eben einerseits diese ungeschlagene Serie, die für mich, ja, wie gesagt, also es können am Ende auch Punkte Killer sein. Und dann habe ich noch eine, also ganz spitze Frage an dich.
Ja, aber Moment, da muss ich erst drauf eingehen. Der entscheidende Unterschied ist aber ja, dass der VfB vor 4 Spieltagen von ganz unten auf diese enge Tabelle geguckt hat mit einem Rückstand. Das
bestreite ich ja gar nicht.
Und zwar nicht nur mit dem Rückstand auf die Teams 6, 7 Plätze davor, sondern mit dem Rückstand schon auf den zweit- und drittletzten. Deswegen muss man einfach ja jetzt sagen, hat sich die Ausgangslage
jetzt,
einfach...
Jetzt, ja.
Ja, natürlich jetzt.
Aber die anderen, du hast es angesprochen, die anderen Mannschaften haben ja noch diese 2 Spiele teilweise weniger. Ja, also kann ja sein, dass der VfB...
Die werden alle nicht 4 bis 6 Punkte aus den 2 Spielen holen, sondern vielleicht mal einer. Aber ja, der Unterschied ist aber, dass der VfB über Weihnachten höchstwahrscheinlich, alles andere würde mich wundern, über den Strich stehen wird. Und da reden wir einfach auch über ein Gefühl. Nicht nur das Gefühl, dass du lange nicht mehr verloren hast, sondern auch das Gefühl, dass du auf die Tabelle blickst und nicht denkst, boah, wir müssen richtig aufholen in den nur noch 12 Spielen, ja, die es im neuen Jahr gibt. Boah, haben wir einen Druck, wir dürfen uns eigentlich gar keine Ausrutscher mehr erlauben. Ich finde, die Situation hat sich so ein bisschen geändert. Der VfB, er sollte nicht, aber er könnte sich jetzt auch mal wieder einen Ausrutscher erlauben.
Ja,
für mich, hättest du mich vor 4 Wochen gefragt, Ausrutscher? Ja. Nee, zurzeit gar nicht.
Ich finde für mich das Wichtigste bei diesem guten Lauf jetzt in den letzten paar Wochen ist auch diese wiedergewonnene Fähigkeit, sag ich mal, mit Rückschlägen umzugehen, beziehungsweise wenn du Gegentreffer, also wenn man sich jetzt mal den Spielplan aufmacht vom VfB und sich das wirklich mal einfach nur schwarz auf weiß anschaut, dann hast du davor Ergebnis von 0-2, 0-3, 0-5, wo die danach schreien, und wir haben es ja auch häufig im Podcast gesagt, die Mannschaft ist auseinandergefallen. Teilweise schon nach nur einem Gegentor. Und genau das passiert jetzt eben nicht mehr. Und was natürlich auch daran liegt, dass man jetzt auch häufiger auch mal in Führung liegt und das natürlich auch eine gewisse Sicherheit gibt. Aber das ist für mich so das Wichtigste, dass die Mannschaft auch anscheinend ja offensichtlich mental wieder so stabil ist, mit Rückschlägen umzugehen. Und jetzt komme ich nochmal zurück dazu, was ich eben fragen wollte.
Sprich dich aus.
Das ist, ne, nochmal vorweg, das ist hier, wir greifen hier niemanden persönlich an oder sonst was. Aber hat Markus Zias gegen Emden mitgespielt, Lars?
Ach, Sau. Jetzt kommst du nun wieder.
Ja.
Ja, auffällig war er jetzt am Freitagabend in Emden nicht, da gebe ich dir recht. Schwieriges Spiel für einen Mittelstürmer. Viele hohe Bälle.
Ja.
Wenig Kombinationen.
War nur halb ernst gemeint von mir.
War ganz sicher nicht sein auffälligstes Spiel, nein.
Aber sowas kommt vor.
Ja.
Kommen wir an der Stelle zum kommenden Gegner. Ich finde, wir haben das Derby jetzt ausreichend fachmännisch analysiert. So gut, dass vielleicht sogar Manchester City bei uns anruft, die ja aktuell vielleicht intern auf Trainersuche sind, nachdem es da für den guten Pep nicht so gut läuft. Warum? Ich habe gehört, Steffen Baumgart ist frei geworden.
Du machst so viele Türen gerade auf. Ja. Eigentlich wollte ich dich erstmal fragen, was da mit Guardiola und dir läuft. Irgendwie sprichst du in letzter Zeit dauernd über Pep Guardiola.
Das ist die Glatze.
Tim Walter ist auch wieder auf Jobsuche, habe ich gehört, aber lass uns da nicht zu sehr ins Detail gehen.
Reden wir über Blau-Weiß-Lohne, die jetzt...
ja, da gibt es einiges zu reden.
Die haben in Unterzahl in Meppen ein 0-2 aufgeholt. Das ist auch Hut ab.
Aber ernsthaft, eine überragende Leistung. Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen.
Ja, wir wollen jetzt hier auch niemanden stark reden, ne?
Ich habe das Spiel nicht gesehen am Freitagabend, weil es natürlich parallel war zum Spiel in Emden. Aber du musst dir das mal eben auf der Zunge zergehen lassen. Meppen ist die mit Abstand beste Heimmannschaft der Liga. Die sind eine richtige Macht zu Hause, führen 2-0 nach 12 Minuten. Okay, Thorsten Tönnies, auch Ex-VfBer, kennen wir hier, schießt in der 16. das 2-1. Aber dann kriegt Lohne in der 36. Minute schon wegen wiederholten Foulspiels eine gelb-rote Karte. Spielt also, wenn man Nachspielzeiten mitrechnet, mindestens 60 Minuten in Unterzahl und liegt 1-2 in Meppen zurück und holt trotzdem eine 2-2. Das finde ich sensationelle Leistung, ohne das Spiel gesehen zu haben.
Also, du wirst aber heute mit Superlativen um dich.
Ich bin ohnehin von Lohne tatsächlich sehr überzeugt. Ich finde, das ist eine absolut stabile, sehr gefestigte Mannschaft in der Regionalliga. Habt ihr ja jetzt auch mehrfach die letzten anderthalb Jahre gesehen. Das ist eine zweikampfstarke Mannschaft, sehr eingespielt alles. Haben zumindest von außen betrachtet von Uwe Mörle echt einen guten Trainer. Stehen auch auf Platz 5. Absolut stabil, gute Truppe. Hinspiel 1-0 gegen die VfB gewonnen. Also ich finde, das wird ein sehr schwerer Gang da nochmal am Samstag zum Jahresabschluss.
Ja, das SC Freiburg der Regionalliga Nord.
Ach ja.
Würde ich sagen. Da kann man ruhig arbeiten, glaube ich.
Du redest ja sehr viel Quatsch mit deinen Vergleichen, aber das scheint ganz gut zu passen.
Danke für dein Kompliment. weil du eben auch die Tabellensituation nochmal angesprochen hast. Also das Duell in Meppen gegen Lohne, das war ein, ich will jetzt nicht zu hoch greifen und sagen Spitzenspiel, aber das war auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe.
Ja.
Und ja, natürlich die Leistung kann man hoch einschätzen, dass sie da noch zurückkommen in Unterzahl.
Spitzenspiele gibt es leider in der Regionalliga in dieser Saison eigentlich nur noch zwischen dem TSV Havelse und Rochtersnassel. Man muss schon sagen, die beiden sind vorne
im. Und auch da sind 7 Punkte. Also sind
auch 7 Punkte. Ich traue Rochtersen schon noch einiges zu, aber die beiden werden die Meisterschaft unter sich ausmachen. Da, ich glaube, Havelse
so wie Bayern und Frankfurt, oder?
Havelse 14 Punkte, glaube ich, Vorsprung auf den Tabellendritten. Und ja,
ignoriert er gekonnt weg.
Und ja, natürlich hast du recht, auch in der Bundesliga ist es nur eine Frage zwischen dem ersten und zweiten, wer den Titel holen wird.
Sehr schön. Da sehen wir mal wieder, wie nett ich zu dir bin und lassen wir mal so stehen. Ja, aber so leicht wie gegen Meppen wird es Lohne gegen Oldenburg nicht haben, würde ich mal behaupten.
Ich habe leider das Spiel von Meppen am Freitagabend gegen Lohne nicht gesehen.
Sagen wir einfach mal.
Wir gehen mal ganz stark davon aus, dass der VfB mit dem Selbstvertrauen, den er zurzeit hat, mit seiner Samstagsheimstärke, Freitags und Sonntags läuft es ja nicht so gut, mit seiner Samstagsheimstärke wieder zeigen wird. Klar, also ich erwarte da ein gutes Spiel auf Augenhöhe. Auch das Marschwegstadion wird im Mitte Dezember dann fast keinen schönen Rasen mehr bieten. Das wird schon ein Kampf. Das war schon im letzten Heimspiel gegen wen war das letzte Heimspiel?
Phoenix Lübeck
der Fall, dass da der Rasen schon inzwischen reichlich mitgenommen war.
Ja, das wollte ich auch noch erwähnen. Also wenn man sich den Spieltag anschaut, das ist wieder diese Jahreszeit, wo auf dem Spielbogen bei mindestens der Hälfte der Spiele steht, verlegt.
Ja.
Musste ich leicht schmunzeln, als ich das gesehen habe.
Ich gehe aber davon aus, dass das Wetter, wenn es einigermaßen hält, ein Spiel am Samstag nochmal zulässt. Der VfB wird auch, denke ich, spielen wollen mit der Form, die aktuell da ist. Ja, spannendes Spiel. Auch, glaube ich, da können wir durchaus eine größere Zuschauerzahl erwarten. Lohne bringt auch immer ein bisschen was mit.
Auch nicht viele, also keine bemerkenswerten Ausfälle, die man jetzt nicht schon kennen würde beim VfB. Also
ja, genau. Und da
gute Voraussetzung.
Marc Schröder kommt zurück nach Gelbsperre. Ja, allerdings genau. Ist Nico Kniestock jetzt gelb gesperrt. Hat sich die 5. Gelbe in Emden abgeholt. Ja, Anouar Adam, glaube ich, guckt man zurzeit so von Spiel zu Spiel. Der hat muskuläre Probleme, was da Sinn macht oder nicht Sinn macht. Raphael Brandt war umgeknickt gegen Phoenix Lübeck, wird definitiv nochmal ausfallen. Ja, ich erwarte eine sehr enge Partie. Lohne wird defensiv gut stehen. Der VfB, auch aufgrund des Platzes, wird sich jetzt nicht 5 bis 10 Großchancen spielerisch herausspielen, glaube ich. So dass wir da, glaube ich, ein ähnliches Spiel sehen werden, wie ab der 20. Minute in Emden.
Also wenn sich der VfB treu bleibt und die letzten Wochen zu Herzen nimmt, dann müsste das rein theoretisch am Wochenende eigentlich ein Sieg werden. Also man hat die Serie oder man hat den Lauf mit 2 Unentschieden gestartet, dann 2 Siege und jetzt zuletzt wieder 2 Unentschieden. Also sind ja jetzt eigentlich wieder 2 Siege dran.
Ja, ich tippe auf ein souveränes 1-0.
Ach, ich wollte dich gerade nach deiner Glaskugel fragen, die du ja anscheinend heute dabei hast.
Markus Ziyech als Torschütze.
Damit können wir doch das Jahr beenden. Das ist doch, und diesen Podcast heute, das hört sich doch gut an.
Aber also podcasttechnisch beenden wir das Jahr noch nicht. So.
Nein, podcasttechnisch nicht, aber unsere heutige Folge.
Absolut.
Das war, mir wie immer, wie du zu sagen pflegst, ein inneres Blumenpflücken. Man merkt, meine Stimme geht so langsam flöten.
Ja.
Deswegen würde ich wie immer sagen, bleibt sportlich. Ciao.
Ciao, ciao.